Ein Tag wie jeder andere. So mag dieser Gelähmte, von dem wir eben gehört haben, an diesem Morgen, wo er da am Nachmittag dann zur Tür des Tempels gebracht wurde, sich gedacht haben. Ein Tag, an dem ich zum Tempel getragen werde, wie schon so viele, viele Tage vorher. Ein Tag, an dem ich dort an der Tempelpforte mich in meinem Elend anschauen lassen werde. Anschauen lassen muss. Denn nur wenn die Menschen mich in meinem Elend sehen, werden sie bereit, wenn ich meine Hand ausstrecke, mir eben ein Stück Geld da hineinzulegen. Hier im Tempel, und das wird er wohl auch, das war seine Erfahrung, da kommen meistens Menschen, die sind tatsächlich bereit, auch was zu geben. Von dem, was sie vielleicht selber gut brauchen könnten, aber hier, sie sind bereit zu geben und sie geben. An diesem besonderen Tag aber war alles anders. Dieser Mann wurde überrascht, und zwar überrascht von Gott. Ein Tag wie jeder andere, so gehe auch ich manchmal in manche Tage hinein. Und ich weiß nicht, ob es bei dir so viel anders ist. Auch wenn wir es vielleicht nicht so formulieren, aber wir denken uns, naja, Routine. Vieles, was heute kommt, wird Routine sein, so wie es gestern war, so wie es schon viele Tage gewesen ist. Und doch wissen wir als Christen ja eigentlich, dass Gott der Lebendige ist, der Neues wirken kann und in seinem Wort sagt, er will Neues wirken. Und der jederzeit vom Himmel herab reichen kann mit seiner Hand und uns irgendwie berühren kann, damit etwas Neues geschieht, der in unser Leben eingreifen kann. Aber wir denken so oft Routine. Diese Geschichte des überraschenden Eingreifens Gottes in ein Menschenleben hinein ermutigt uns. Ermutigt uns dazu, auch in die Tage mit diesem Gedanken hineingehen, heute ist ein Tag, an dem Gott der Lebendige am Werk ist. Gott der Lebendige will vielleicht eben auch heute in meinem Leben etwas Neues wirken. Daniela und ich versuchen immer eine Andachts- und Gebetszeit zusammen zu machen. Und ich habe in letzter Zeit, schon bevor ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, manchmal am Anfang gesagt, Herr, wir schauen auf dich oder wir schauen auf zu dir. Weil ich so eben auch das Empfinden manchmal habe, ja, okay, Routine, auch dieses Bibellesen, Andachtsbuchlesen, irgendwo kann ja leicht zur Routine werden. Ich wollte mir dann einfach so ein bisschen klar machen, wer ist denn da, zu dem ich oder zu dem wir jetzt beten? Wer ist da am Ende der Leitung? Und wenn wir überhaupt diesen Gedanken beim Gebet uns in den Kopf hineinlassen, dann wissen wir ja, am anderen Ende der Leitung ist Gott der Höchste, der Allmächtige, der Lebendige, dem alles möglich ist, der uns, aber der mich mit unendlicher Liebe liebt und immer einen offenen Arm sozusagen, ein offenes Herz für mich hat, meine Anliegen, die ich ihm im Gebet bringe, ernst nimmt und der diese Nähe zu mir wünscht, der auch meine Gebete ja wirklich ernst nimmt und erhören will. Ein Tag wie jeder andere, für diesen Mann auf jeden Fall nicht. Die Jünger gehen, wie sie es gewohnt waren, in den Tempel. Zu einer Gebetszeit im Tempel. Es ist schon interessant, das auch hier zu beachten. Jesus hatte den Jüngern doch gelehrt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und der Vater, der an das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Was will Jesus damit sagen? Dass allgemeines öffentliches Beten von vornherein verkehrt ist? Nein, er will nur sagen, Gebet darf nicht zur Schau gestellt werden, darf nicht irgendwo so zur Schau gestellt werden, um meine Frömmigkeit sozusagen zu belegen und zu beweisen. Dann ist es verkehrt. Dann solltest du lieber ins Kämmerlein gehen. Gebet in der Gemeinde, so wie wir es ja auch machen und praktizieren, wird auch in der ersten Gemeinde praktiziert. Im nächsten Kapitel, nehme an, nächsten Sonntag wahrscheinlich, wird das sichtbar werden. Da trifft sich nämlich die Gemeinde zum Gebet. Und die ganze Gemeinde betet miteinander. Also wir haben durchaus gute Vorbilder da vom Testament her, wenn wir das tun. Also dieses Gebet im Kämmerlein, ja. Und auf jeden Fall nicht ein Gebet, meine Frömmigkeit irgendwo zur Schau stellen wollen. Für diese Jünger hier, für diese neu entstandene Gemeinde war es aber sicher auch wichtig, weiter am jüdischen Leben, gottesdienstlichen Leben teilzunehmen. Wenn sie sich gleich ganz ins Private zurückgezogen hätten, dann wäre es für die Juden leicht gewesen, sie so in eine Sektenecke abzuschieben. Es geht hier um einen Mann, der von Geburt an, heißt es da, gelähmt war. Der war schon lange als Bettler unterwegs. Er war ja offensichtlich ein erwachsener Mann. Wie alt, wissen wir nicht, aber erwachsen. Immer war er getragen worden. Immer hatte er gebettelt in seinem Leben. Und viele Menschen aus Jerusalem und Umgebung kannten ihn, weil er dort, ich kann mir vorstellen, irgendwo so für die Nachmittagsschicht, wenn ich möchte es mal so sagen, dort seinen Platz hatte. Es kann sehr gut sein, dass irgendwo am Morgen andere Bettler da waren, die da ihren Platz hatten. Und er war am Nachmittag dran, dort an diesem besten Platz, den es in Jerusalem gab, nämlich direkt an der Tempelpforte. Aber dann ist er da und die Menschen kennen ihn. Als dann dieses Wunder geschieht, ist eines ganz klar, dieses Wunder kann niemand leugnen. Nicht von den Menschen, die das jetzt da so unmittelbar miterleben, aber auch später, Kapitel 4, kommt es dann, da werden Petrus und Johannes verhört von den Ältesten im Volk. Und auch da ist es klar, das Wunder, das kann keiner leugnen. Sie haben ihn gekannt vorher als den Lahmen, sie kennen ihn jetzt oder sehen ihn jetzt, wie er da sich bewegen kann. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so neu berühren kann, wie dieser Mensch dann, als er diese Hilfe bekommt, die Hand, die Petrus ihm hinreicht, und dann, um ihn aufzuheben, er merkt, seine Knöchel, glaube ich, heißt es da wörtlich, werden fest und seine Füße, und er kann tatsächlich aufstehen, etwas, was er noch nie in seinem Leben konnte. Wenn die anderen Kinder, als er ein Kind war, gehen lernten, er stand daneben. Wenn die anderen Kinder dann springen lernten, er konnte es nicht. Ich habe Enkelkinder und ich habe gesehen, wie sie vielleicht mit 2 Jahren versuchen zu springen, mit beiden Füßen gleichzeitig vom Boden ab. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie lernen erst gehen und dann Monate, vielleicht ein Jahr später, lernen sie tatsächlich auch zu springen. Dieser Mann lernt das alles an einem Tag. Was für eine gewaltige Geschichte. Er lernt gehen und dann merkt er, Heimatland, meine Füße, die sind so stark. Das ist ja gewaltig. Lass mich mal versuchen, ich will einen Sprung machen. Und er wagt es und dann kann er springen. Und kein Wunder, dass der da im Tempel rumläuft und immer wieder neu springt, um zu zeigen, wow, was für ein Wunder habe ich erlebt. Was für eine gewaltige Gnade und was für ein Gott. Und er kann nicht anders, als Gott zu loben. Silber und Gold habe ich nicht. Das ist tatsächlich wörtlich, was da steht. Da sind die neuen Übersetzungen manchmal ein bisschen abgeschliffen. Ich habe kein Geld, hast du gelesen, wenn ich das richtig erinnere. Aber ich gebe dir, was ich habe. Silber und Gold habe ich nicht. So wie wir es hier gesungen haben, du stehst tatsächlich wörtlich da. Können wir das heute noch sagen? Es hat mal jemand bemerkt, dass der Papst und die Bischöfe das heute nicht mehr sagen können. Die Kirche hat eine Menge Silber und Gold und Grundstücke und was weiß ich was alles angesammelt. Wie ist es bei uns? Als Gemeinde hier haben wir ganz sicher nicht den Auftrag, irgendwelchen Reichtum hier anzusammeln. Und wir ganz persönlich hier als Gemeinde haben ja auch noch Zahlungen zu leisten für dieses Haus. Muss noch was abgezahlt werden. Es ist also jedes Jahr in der Finanzplanung ein Betrag vorgesehen für die restliche Abzahlung dieses Hauses. Und wenn da mehr am Ende übrig ist, dann wird auch noch mehr zurückgezahlt. Aber auch dann, wenn hier mal alles bezahlt werden sollte, unser Auftrag als Gemeinde ist es nicht, hier Reichtümer anzusammeln. Auch persönlich, wie schaut es da aus bei dir, bei mir? Eines, glaube ich, müssen wir, die wir hier wohnen, klar sagen. Wenn hier Geschwister sind, die eben erst kurz hier sind, in einem Flüchtlings, Container leben, euch gilt das nicht. Aber wir, die wir hier leben, wir müssen sagen, im Vergleich zur großen Menge der Weltbevölkerung sind wir reich. Schon allein die Tatsache, dass du in deiner Wohnung fließendes Wasser hast, in der Küche, im Bad, und die meisten von uns haben warm und kalt fließendes Wasser in der Küche und Bad, zeigt deutlich, wir sind reich. Wie viele Menschen müssen einen Kanister nehmen und zur Wasserstelle gehen? Die ist vielleicht für einige 200 Meter weg, für manche aber auch Kilometer weit, dass sie ihr Wasser schleppen müssen. Da beginnt irgendwo Armut. Wir eine Wohnung haben, wir alle gehören zu den Reichen in dieser Welt. Das heißt, wir haben alle Grund, Gott zu loben und zu danken für das, was er uns gegeben hat, und Grund eben auch zu geben, Gott zurückzugeben von dem, was er uns geschenkt hat. Das Wort Gottes hat viel über Geld und Geben zu sagen. Heute ist das nicht unser Thema, sondern irgendwo, genau, Krankenheilung in der Apostelgeschichte und bei uns. Und wie ist das bei uns? Das ist unser Thema. Jetzt schauen wir mal, kommen wir hier irgendwie voran. Das ist der Text, der erste Teil, womit wir uns eben befassen wollen. Die Beobachtungen haben wir jetzt schon hier gemacht. Gebet, ein Mann, der von Mutterleib an gelähmt war, und eben dieses Silber und Gold habe ich nicht. Diese Beobachtungen haben wir jetzt hinter uns, und dann kommen wir hier weiter. Nämlich zu dem, was Petrus nach dieser Aussage Silber und Gold habe ich nicht sagt. Er sagt nämlich, was ich habe, gebe ich dir. Und da ist natürlich die Frage, was hat Petrus? Und die Antwort lautet, Petrus hat Vollmacht empfangen von Jesus Christus selber höchstpersönlich, Vollmacht, Kranke zu heilen und verschiedene andere Wunder zu tun. Matthäus 10, da lesen wir von der Aussendung der Jünger, und da sagt Jesus ihnen, bevor sie losgehen: Wenn ihr aber hingeht, predigt, und dann wird etwas auch über den Inhalt gesagt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, sie sollen Buße tun und weiter, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Klar und eindeutig. Petrus hat Vollmacht und die Gabe, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben. Ein ganzes Paket von Gaben und Vollmacht, die Petrus von Jesus persönlich bekommen hat. Und alle anderen Apostel, Johannes, der neben ihm stand, alle anderen Apostel haben dieses ganze Ausrüstungspaket bekommen. Was haben du und ich? Wenn wir hier diese Ausrüstung von den Aposteln lesen, sie haben dieses ganze Paket, diese Vollmacht, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, stellt sich natürlich die Frage, was haben du und ich? Und der wichtigste Grundsatz für die Auslegung der Bibel lautet, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Also wenn wir hier vor Matthäus 10 stehen und sagen, das ist das Paket von Petrus, die Frage, habe ich das auch, haben wir das auch? Dann müssen wir letztlich in die Bibel hineinschauen und sagen, gibt es andere Stellen, die genau zu dieser Frage etwas sagen? Und die Antwort lautet ja. die gibt es. Nicht im Alten Testament, da ist noch nicht von der Gemeinde die Rede, aber im Neuen Testament, im Korintherbrief, habe ich hier genau, Vers 4, Vers 7, Vers 9. Es gibt viele verschiedene Gaben, es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Und da heißt es dann auch noch, wie er will, in einem anderen Vers. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann, wenn die Aufzählung kommt, heißt es, der eine hat die Gabe eines Apostels, der andere hat die Gabe des prophetisch Redens, der andere die Gabe, Weisheitsworte hervorzubringen. Und dann eben auch diese Aussage, die ich hier zitiert habe, wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Also hier wird deutlich, für uns, nachdem die Grundlage der Gemeinde gelegt war, und das war ja genau die Aufgabe von Petrus und den anderen Aposteln, nämlich die Grundlage zu legen, auch dadurch, dass sie uns ja das Neue Testament gegeben haben, der Herr durch sie, deshalb hatten sie eine besondere Ausrüstung. Das heißt im Epheserbrief, die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Und ein wesentlicher Baustein dazu ist natürlich das Neue Testament, die Erweiterung sozusagen der Heiligen Schrift vom Alten Testament her. Die Grundlage, wo sie uns einerseits beschreiben, was ist denn damals passiert, Apostelgeschichte, wo sie uns sagen in den Briefen, wie soll es gemacht werden, wie soll Gemeinde gelebt werden, wie ist es eben mit den Gaben zum Beispiel, wie es dann der Apostel Paulus hier im 1. Korintherbrief deutlich macht. Und er sagt es zweimal in diesem Kapitel, dass eben nicht eine Person all die Gaben hat, sondern jeder hat Gabe bekommen, aber jeder das, was der Heilige Geist ihm gegeben hat, und keiner mehr dieses ganze Paket, wie es die Apostel hatten, damit sie die Gemeinde ins Leben rufen konnten, wie es ja Jesus Petrus zugesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Apostel haben den Grund gelegt, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Wir können jederzeit im Neuen Testament nachlesen, wie war es denn damals? Wir in dem Sinn, so hat es wohl der Herr entschieden, brauchen nicht dieses ganze Paket aller Gaben. Der Herr teilt die Gaben zu, wie er will. Klar und unmissverständlich, Gott gibt in seiner Gemeinde die Gabe der Krankenheilung. Gott gibt diese Gabe einigen, nicht allen. Schlussfolgerung, wenn Gott diese Gabe gibt, will er auch, dass diese Gabe ausgeübt wird, Menschen, Christen und Nichtchristen, durch Wunder, Heilung gesund werden. Gibt Gott diese Gabe in jeder Gemeinde? Davon lesen wir hier nichts. Wir wissen, es bleibt offen. Gibt Gott diese Gabe vielen, wenigen? Auch das bleibt letztlich offen. Aber Gott gibt diese Gabe der Krankenheilung in die Gemeinde Gottes und Jesu hinein, auch heute, aber auf jeden Fall nicht an alle. Gibt es andere Wege, die Gott uns aufweist, wie Heilung von Krankheit passieren kann? Wir haben einerseits durch die besondere Gabe der Krankenheilung, zweitens, jeder von uns darf um Heilung beten. Ganz klar, ganz klar. Wir dürfen alles zu Gott bringen, was uns Not macht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff, die Telefonnummer Gottes aus den Psalmen kennt. Das habe ich mal gelernt jedenfalls, dass die Telefonnummer Gottes Psalm 50, Vers 15 ist, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also Gott fordert uns auf, ruf mich an in der Not, ich will retten, dann sollst du mich preisen. Gott gibt uns viele Verheißungen zum Gebet, da kann ich jetzt gar nicht wirklich richtig anfangen, hier die aufzuzählen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte und so weiter und so weiter. In Bezug auf Gebetserhörungen grundsätzlich gilt aber, ich glaube, so erzählen wir es den Kindern, so gilt es aber auch für uns. Es gilt die Ampel. Und die lautet, die ist manchmal rot. Das heißt, Gott sagt, so wie du jetzt diese Gebetserhörung erwartest, so werde ich sie dir nicht geben. Die Ampel ist manchmal gelb und sagt, warte. Und das kennen wir alle, glaube ich, als Christen, warten. Das gehört irgendwo zum Christsein dazu, wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten. Dann gibt es manchmal schnell, das ist grün, aber dann gibt es auch immer wieder diese Phasen, wo Gottes Ampel sozusagen auf gelb steht und sagt, warte erstmal. Und diese Ampel sozusagen gilt grundsätzlich bei allem Beten. Und ich denke, Gott will uns eben da auch erziehen. Diese rote Ampel sagt ja, glaube ich, in erster Linie so, wie du es dir vorstellst, so nicht. Aber das heißt ja nicht unbedingt nein in jeder Hinsicht, nein als Blockade überhaupt, sondern wir haben zu lernen. Deshalb auch dieses Warten, wir haben zu lernen, damit wir Gott besser verstehen, Gott näher kommen und so weiter und so fort. Ich möchte aber auch jetzt zur biblischen Grundlage, was Krankheiten überhaupt betrifft und körperlichen Tod, noch etwas sagen. Da haben wir es. Da müssen wir an den Anfang der Bibel gehen, ganz klar. Da heißt es, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen und so weiter, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn wenn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott sagt es ganz klar und in dieser Klarheit vollzieht Gott es dann auch nach der Sünde des Menschen. Gott verflucht die Schlange. Nachzulesen dort in 1. Mose 3, Gott verflucht nicht Adam und Eva. Aber er verflucht den Erdboden, den Ackerboden und sagt dann zu weiter, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Gerade diese Aussage, Staub bist du und dahin kehrst du auch zurück, zeigt ja unseren gebrechlichen Körper für Krankheiten anfällig, den wir als Menschen haben seit diesem Sündenfall, seitdem wir in dieser gefallenen Welt leben. Und diesen gebrechlichen, für Krankheiten anfälligen Körper haben wir Christen auch immer noch. Natürlich gibt es Erneuerung und ich möchte das zuerst sagen und lesen. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand von euch noch die alte Luther-Übersetzung im Hinterkopf hat, vielleicht von uns Älteren, dann steht da, alles ist neu geworden. Die neuere Übersetzung hat das revidiert, wie die anderen Übersetzungen auf dieses Wörtchen. Alles steht nämlich nicht da im Griechischen. Ein Neues ist geworden. Ja, geistliche innere Erneuerung, ein neuer Mensch, ein neuer geistlicher Mensch. In der Wiedergeburt sind wir geworden, aber körperlich sind wir noch nicht neu geworden. Das erleben wir, besonders die Älteren, jeden Tag. Und wir können es auch zum Teil hier sehen, wie sich manche schon mal ein bisschen Mühe haben, aufzustehen. Ich habe jetzt noch wenig von euch hier über den Boden schweben sehen oder durch geschlossene Türen durchkommen. Der Apostel Paulus bestätigt das aber auch im Wort, nämlich im Römerbrief, dass das so ist, dass wir körperlich nicht erneuert sind, sondern dass das Zukunft ist und dass wir auch deshalb seufzen, so sagt es. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird und uns einen neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das ist Zukunft. Der neue Körper ist Zukunft. Wir leben auch als Christen immer noch in unseren gebrechlichen Leibern, wie man früher gesagt hat, in unserem gebrechlichen Körper für Krankheit anfällig. Darin gleichen wir allen Menschen, die auf dieser Erde leben. Da sind wir nicht anders. Wir sind innerlich erneuert, von Neuem geboren, wie Jesus Christus es ja selber sagt zu Nikodemus. Die Wiedergeburt haben wir erlebt, die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Der innere Mensch ist neu geworden, aber der Körper wartet noch auf diese Erneuerung. Das ist Zukunftszusage und Hoffnung. Wir leben immer noch in einem sterblichen Körper, anfällig für alle möglichen Krankheitserreger, Bakterien, Viren und so weiter. Das gehört in dieser gefallenen Welt dazu, weil wir ja auch alle auf unseren leiblichen Tod zugehen. Früher, vor mehr als 100 Jahren, war es eigentlich bei jeder Krankheit so, dass die Frage aufgeworfen wurde durch diese Krankheit: Ist das die Krankheit, an der ich sterben werde? Heute wissen wir bei vielen Krankheiten, ja, da nehme ich eine Tablette, ein Antibiotikum und die Grippe, vielleicht sogar die Lungenentzündung, die früher oft tödlich war, wird überwunden. Aber es gibt ja auch heute noch diese Krankheiten, wo diese Frage aufkommt, ist das vielleicht die Krankheit, an der ich einmal sterben werde, weil wir alle hier wissen ja, wir leben in einem sterblichen Leib. Es leuchtet rot, also irgendwie pfeift er am letzten Loch. Scheint mir hier okay. Also, wunderbar, hätte ich ohne Probleme hier ohne Mikrofon zu euch allen sprechen können. Ich habe nicht mehr ganz die kräftige Stimme, wie ich sie einmal hatte. Natürlich gibt es Sonderfälle, und die Bibel berichtet uns auch davon, wo es nämlich so ist, dass der Satan direkt durch Krankheit einen Menschen schlägt. Ich muss einen Schluck nehmen. Hiob ist auf jeden Fall das Beispiel dafür, bei dem Gott es zulässt, dass Satan direkt erstens mal seine Kinder tötet und so weiter, seine Tiere, und dann auch ihn körperlich mit Krankheit schlagen kann. Auch Paulus hat ja so etwas erlebt, auch wenn das ein bisschen schwierig ist sozusagen, diese Stelle, wo Paulus davon berichtet, dass ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlägt. Aus der Missionsgeschichte wissen wir, gibt es manche Beispiele, wo Missionare satanischen Angriffen körperlich ausgesetzt waren, wenn sie im Begriff waren, besondere Durchbrüche zu erleben, zu neuen Dörfern, Orten zu gehen, um da das Evangelium zu bringen. Und die haben dann später oft genug entdeckt, da war der Medizinmann sowas von aktiv und hat alle Geister beschworen gegen sie. Und dann haben sie aber auch gebetet, dem Satan widerstanden und körperliche Beeinträchtigungen waren ganz plötzlich weg und sie konnten diesen Durchbruch im Namen Jesu erleben, wie der Herr der Menschen rettet und wie der Herr Menschen in seine Macht zieht, in seine Rettung hineinzieht, diese Durchbrüche zu erleben. Es gibt das, was auch Birgit, du heute angedeutet hast, dass ein Fluch über einen Menschen, eine Familie lastet. Es gibt diese, natürlich gibt es immer die geistliche Realität für uns alle, die da ist. Wir sind ja Menschen aus Leib, Seele und Geist. Aber und es gibt diese okkulten Bindungen, wo Menschen sich mit bösen Geistern eingelassen haben, wo Menschen vielleicht sogar ihre Kinder bösen Geistern geweiht haben oder dem Satan geweiht haben. Da gibt es Bindungen, geistliche Realitäten, die, wie du auch gesagt hast, gebrochen werden müssen. Und ich glaube auch, dass es richtig war zu sagen, da brauchen wir das Gebet mehrerer. Ich komme übrigens dann noch kurz darauf am Ende. In vielen Fällen aber sind Krankheiten einfach Folge unserer Gebrechlichkeit, die durch die Sünde in diese Welt gekommen ist und einfach, wie soll man sagen, Folgen davon, dass wir zu dieser gefallenen Menschheit gehören. Krankheiten sind auch manchmal einfach Folge von einem ungesunden Lebensstil. Krankheiten sind manchmal Folge von Missbrauch, sei es von Rauschmitteln, von Drogen und so weiter. Krankheiten sind auch manchmal Erbkrankheiten, einfach weil unsere Erbmasse Fehler mittlerweile hat. Es ist ja interessant zu sehen, dass Abraham ohne Probleme seine Halbschwester geheiratet hat und es gab keine behinderten Kinder. Heutzutage ist das verboten, weil man weiß, unsere Erbmasse mittlerweile ist so geschädigt, dass dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Kinder behindert zur Welt kommen. Das zeigt einfach, wie eben am Anfang war der Mensch vollkommen, in Abrahams Zeit war noch viel mehr Vollkommenheit da, die ist immer weiter geschädigt, unsere Erbmasse mittlerweile viel mehr geschädigt als in Abrahams Zeit. Deswegen ist es nicht mehr möglich, dass jemand innerhalb der Familie heiratet, weil die Gefahr von Behinderungen für die Kinder viel zu groß ist. Gott gibt uns Möglichkeiten für Krankenheilung, indem dass er die Gabe der Krankenheilung schenkt in seiner Gemeinde, indem dass er uns alle die Freiheit zum Gebet gibt und uns auffordert, kommt im Gebet zu mir und bringt mir eure Not. Weiß Gott uns noch einen anderen Weg, wie wir mit Krankheit umgehen können? Und die Antwort lautet ja, nämlich Gebet und Salbung durch die Ältesten in der Gemeinde. Ich lese diesen Abschnitt kurz aus dem Jakobusbrief. Ich werde aber gleich zum Ende kommen, keine Angst. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was für ein Angebot Gottes an uns. Was für ein gewaltiges Angebot Gottes an uns, die wir ja beheimatet sind in einer Gemeinde. Es gibt in unserer Zeit leider viele Christen, die haben das nicht mehr, eine Beheimatung in einer Gemeinde. Dann können sie diese Verheißung, dieses Angebot Gottes gar nicht in Anspruch nehmen. Wir sind hier beheimatet in einer Gemeinde. Wir dürfen auch dieses Angebot hier in Anspruch nehmen. Darüber, über diesen Abschnitt gibt es manches zu sagen. Es werden hier zum Beispiel drei Wörter gebraucht, was passieren wird, wenn wir genau dieses tun und die Ältesten für uns beten und uns salben, nämlich die Wörtchen retten, der Herr wird retten, er wird aufrichten, er wird heilen. Wie gesagt, könnte man mehr Zeit nehmen, ich werde das nicht tun. Ich möchte euch nur Mut machen, auch diesen Weg zu gehen, bei Krankheit sich zu melden und sagen, ich möchte, dass Älteste, heißt es, also immer eine Mehrzahl auch, für sich Zeit nehmen, für mich zu beten, mich mit Öl zu salben. Und dieses Öl ist ja praktisch dieser Symbol der Weihe. Ich weihe mich dem Herrn, ich stelle mich ihm ganz zur Verfügung, das will ich tun. Und dann dieses Gebet vom Herrn oder das Gebet der Ältesten erbitten und die Zusage dann erleben, er wird retten, aufrichten, heilen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Zusagen, für deine Ausrüstung auch für uns, die du uns gibst, für deine Zusagen, dass wir jederzeit im Gebet zu dir kommen können. Und gerade auch dann, wenn uns Not betrifft, wenn wir in Not sind. Dass du uns aber auch sagst, du gibst besondere Gaben der Heilung. Auch heute in deiner
Gemeinde. Und dass du uns auch diesen Weg zeigst, wenn jemand krank ist, der geh zu den Ältesten, damit sie ihn salben und für ihn beten. Und du willst retten, du willst aufrichten, du willst heilen. Wir danken dir, Vater, aus deinem Reichtum gibst du gerne. Amen.